Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns heute wieder versammeln dürfen. Auch Gnade vor dem Herrn, wie schon gesagt wurde, dass wir dieses Vorrecht haben. Und ja, das Thema, Rainer hat gesagt, ein Vögelchen hat es ihm gezwitschert. Die Wahrheit ist, ich glaube, die meisten kennen es. Es war ja auch in der Gruppe verkündet worden. Von daher, die Überraschung, dass es heute ums Gebet geht, ist, denke ich, nicht gegeben. Aber ein Thema, das auf jeden Fall uns alle täglich beschäftigen sollte, vor allem dann, wenn wir eine Beziehung zum Herrn haben. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht die erste Predigt, die ihr zum Thema Gebet hört, das ist mir auch bewusst, aber ich stelle mir das Gebet oder das Thema Gebet ein bisschen wie so ein Puzzle vor, bei dem man immer wieder unterschiedlichste Puzzleteile betrachten kann und neue Erkenntnisse gewinnen kann. Wir hatten das eine Lied gesungen, das ich immer wieder wunderbar finde, Beter sind Wundervollbringer. Das ist ein Lied mit so einer tollen Botschaft, weil es einfach, ja, Rainer hat gemeint, in die Stimmung bringt. Ich denke, das stimmt schon in Teilen, weil man sich einfach bewusst wird beim Gebet, was tut man denn eigentlich hier? Man kann hier Dinge bewegen, die ja weit ab sind von dem, was unsere Realität eigentlich widerspiegelt. Und von daher das Gebet etwas sehr, sehr Großes. Auch das Chorlied sollte auf das Thema Gebet verweisen. Es kam zwar wörtlich nicht drin vor, aber wer zugehört hat, hat erkannt, eigentlich war das Lied ein gesungenes Gebet. Denn der Sänger in dem Fall oder der Liedtext, ja, er berichtet davon, dass Gottes Liebe stets da ist, auch dann, wenn es Streit, Schwierigkeiten, Ängste, keinen Ausweg gibt. Auch das ist etwas, was wir im Gebet immer wieder neu erleben dürfen, dass wir dann vor allem ins Gebet gehen, wenn es uns scheinbar unlösbare Probleme gibt. Und von daher, auch das hat aufs Gebet hingewiesen. Und wir wollen heute unterschiedliche Dinge betrachten, die uns da beschäftigen. Auch hier, der Rainer hat schon aus Lukas 18 vorgelesen, wir hatten es vorhin festgestellt, wir haben tatsächlich fast die gleiche Stelle, aber eben nicht genau die gleiche Stelle. Und von daher, auch da hat der Herr wunderbar geführt, dass wir eben den Zöllner haben und den Pharisäer, da wo wir lernen dürfen, was ehrliches Gebet meint, was wirkliche Selbsterkenntnis und Gottesfurcht meint. Und auf der anderen Seite, wo wir heute drüber sprechen, wo es um das beständige Gebet geht, um die Kraft des beständigen Gebets. Aber bevor ich da hinkomme, möchte ich so noch ein paar Gedanken vorab, die uns da hinleiten sollen, geben. Ja, wir leben in einer Mediengesellschaft, das heißt, wir kriegen täglich so viele Nachrichten, wie wahrscheinlich im Mittelalter die Menschen im ganzen Leben bekommen haben, und damit leben wir täglich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eigentlich lebt unsere Gesellschaft von sogenannten Bad News, nennt man das, oder auf Deutsch würde man sagen schlechte Nachrichten, die uns dann ja den Tag über beschäftigen vielleicht, die uns ja am Ende vielleicht auch runterziehen. Ich arbeite in einem Job, wo man wirklich täglich sich mit diesen Nachrichten dann auseinandersetzen muss. Und ich habe gestern mal so geguckt, was sind denn eigentlich gerade solche Bad News? Ja, und das muss man nicht weit gehen, das Internet macht es leicht. Man geht auf tagesschau.de und schaut sich mal die Headlines an. Und ich denke, das zeigt so unsere Gesellschaft. Hier zum Beispiel eine Nachricht: Südafrikas marode Infrastruktur, 2 Wochen pro Monat ohne Wasser. Ja, also wo man sofort erkennt, oh nee, in Afrika, die Menschen, das wissen wir, haben oft Probleme mit Wasser. Oder eine andere: Spannung im Kosovo, USA besorgt über serbischen Truppenaufmarsch. Ja, politische Themen, militärische Themen, Krieg, auch da habe ich jetzt keine Überschrift, die Ukraine, die uns immer noch auch beschäftigt. Oder sowas wie Bandengewalt in Schweden, die Entwicklung ist unheimlich beunruhigend. Ja, wenn wir diese Nachrichten lesen, so dann auch täglich bekommen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich glaube, die erste Reaktion ist schon, dass man sich sagt, das zieht einen nicht gerade hoch. Ja, man macht sich vielleicht Gedanken, das sind jetzt Nachrichten, das sind manche weiter weg, wie in Südafrika, manche näher dran, wie die Migrationspolitik in Deutschland, aber man beschäftigt sich damit. Ich habe aber auch gedacht, man kann auch eine andere Seite gegenüberstellen, die uns auch schon auf das Gebet bringt. Denn gegenüber den Bad News, wie wir sie nennen, gibt es ja auch die Good News, die leider in unserer Gesellschaft viel zu wenig verbreitet werden. Und ich habe sie ein bisschen abgewandelt, ein Wortspiel draus gemacht, die God News. Denn wenn wir die Kraft des Gebetes erkennen wollen, dann können wir diese Überschriften umformulieren, dann können wir andere Überschriften finden, zum Beispiel sowas: Wunderheilungen sind möglich. Oder Gebet von 2 Christen verändert alles. Unendlich viele Gründe für Jubelschrei. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Opfer vergibt Täter scheinbar grundlos. Zugspitze um 100 Meter nach links verschoben. Ja, diese Nachrichten können wir auch lesen oder könnten wir lesen, wenn wir Gott in unserem Leben haben. Denn all diese Nachrichten, ich habe sie aus Bibelstellen abgeleitet, wir können uns das mal ein bisschen anschauen, die wir dann erkennen, was eigentlich alles das Gebet bewirkt. Ja, Wunderheilungen sind möglich. Ich glaube, wenn wir das in der Zeitung lesen würden, würden die meisten Menschen sagen, okay, da scheint es sich um einen Scherz zu handeln. Aber wir dürfen wissen, nein, das gibt es wirklich. In Jakobus 5, Vers 14 lesen wir, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihm dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Ja, diese scheinbar ausgedachte Überschrift, wir finden sie in der Bibel. Es gibt sie, das Gebet als Wunderheilung. Andere Nachricht, wo wir auch einen Vers draus sagen, plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Psalm 18, Vers 7. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er erhörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Ja, wir haben hier einen Psalm Davids, wo er in Bedrängnis, wie er sagt, zum Herrn schrie, also Bedrängnis, ja, das altdeutsche Wort für in Angst, in ja, Schwierigkeiten, die wirklich über das menschliche Maß hinausgehen. Und er sagt, aber er hörte meine Stimme und er hatte keine Angst mehr, wenn er den Psalm weiterliest. Ja, Lukas 6, 27 bis 28, für Opfer vergibt Täter scheinbar grundlos. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Ja, ich würde sagen, gegen jegliche menschliche Vernunft zeigt hier Gott eine Weisheit, wie Christen leben sollten. Denn ja, liebt eure Feinde, das ist das, was man oft auch noch sagt. Aber hier geht es weiter. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Also die Aufforderung, noch viel weiter zu gehen im Gebet. Und das Letzte, ein bisschen auch mit einem, ja, ich sag mal, Augenzwinkern, Zugspitze um 100 Meter nach links verschoben. Vielleicht wisst ihr auch, welche Bibelstelle ich anspiele. Natürlich geht es jetzt nicht darum, dass wir ja, die Zugspitze verschieben sollen. Aber wir lesen in Matthäus 17, Vers 20. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Ja, auch hier lesen wir etwas über das Gebet, über die Kraft des Gebetes, nämlich Dinge, die in unserer Realität gar nicht möglich sind. Das ist keine Aufforderung, jetzt dem nachzukommen und auch die Überschrift soll euch nicht dazu auffordern, das jetzt auszuprobieren. Es zeigt uns nur, wenn Glauben wirklich im Glauben passiert, was dann möglich ist, wenn es mit dem Einklang mit Gottes Wort und mit Gott selbst ist. Und auch hier im Gespräch, eben im Gebet mit Gott zu sprechen, wenn es eben dafür auch einen Grund gibt, im Sinne von, wie gesagt, im Einklang mit Gottes Willen. Ja, wir sehen an diesen Stellen, die Kraft des Gebets ist mächtig. Weit über das, was wir uns vorstellen können. Und wenn du bereits eine Beziehung zu Gott hast, wenn du sagst, jawohl, ich bin ein Gotteskind, dann hast du diese Macht in der Hand. Dann hast du schon heute das Wissen, dass du bereits ein Wundervollbringer, wie wir es gesungen haben, bist. Du darfst dich freuen, dass Gott eine solche Beziehung mit dir haben möchte. Und, da darf ich auch jetzt mich einnehmen, wir dürfen uns gemeinsam auch da im Gebet dann treffen und diese Macht ja auch, die uns Gott hier gegeben hat, wie gesagt, im Einklang mit seinem Willen nutzen. Nutze diese God-News auch für dein Leben, denn ich denke, das ist super wichtig für unser Leben, für unser Glaubensleben, für unser Gebetsleben, dass wir das jeden Tag neu erleben, weil das bringt auch das, was Freude in unserem Gebetsleben und Glaubensleben bringt. Aber das ist jetzt so dieser grobe Überriss, den wir uns mal angeschaut haben. Wir wollen uns heute aber ein bisschen auf einen Teil des Gebetes beschäftigen oder genauer betrachten, nämlich die Kraft des beständigen Gebets, so wie wir es ja auch in der Überschrift gehört haben. Also, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, wir nehmen uns jetzt ein Puzzleteil heraus und betrachten das genauer. Ja, ihr durftet ja heute diese Woche gemeinsam mit mir diese Predigt vorbereiten. Das habe ich ja rumgeschickt. Das war eine Umfrage für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, in der WhatsApp-Gruppe, die wir gemeinsam haben. Und in dieser Umfrage durftet ihr ja ein bisschen einschätzen zum Thema Gebet, euch selbst Gedanken machen. Und ich danke auch für die Rückläufe, die wir da hatten. Denn Ich denke, es ist auch interessant, einfach mal zu gucken, ja, wie ist es denn bei euch im Glaubensleben? Ich sage jetzt nicht, wie viele es repräsentiert, aber ich sage, es sind doch einige zusammengekommen. Genau. Ja, in dieser Umfrage wurde die Frage gestellt, hast du denn schon einmal für etwas beständig gebetet? Diejenigen, die mitgemacht haben, wissen, was sie geantwortet haben. Vielleicht für diejenigen, die es nicht gemacht haben, mal kurz in sich reingehen, hast du schon einmal für etwas beständig gebetet? Und jetzt kannst du gleich entscheiden, zu welcher Gruppe du gehörst, denn die Antworten sind eindeutig. 100% der Befragten sagen, ja, das habe ich schon mal getan. Oder tue es immer noch. Es ist ja beides möglich. Das heißt, es ist etwas, was wir kennen in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Die zweite Frage war dann, ja, wenn du für etwas beständig gebetet hast, 100% tun das, für was hast du denn beständig gebetet oder für was tust du immer noch beständig beten? Und da haben wir folgende Ergebnisse bekommen. Ganz vorne dran die Errettung von Familienangehörigen. Dann die Errettung von Freunden, Heilung, Gemeinde, Erkenntnis im Wort, Mission allgemein, Hilfe in der Not, Gemeindeleitung, Errettung von anderen Personen oder die Herstellung von Gerechtigkeit. Das sind die Themen, für die beständig gebetet wird bei uns hier in der Gemeinde. Kann sein, dass du jetzt sagst, Moment, da würde ich noch was anderes ergänzen. Dann natürlich gerne in Gedanken oder auch später ganz laut sagen. Aber wir sehen eins, vor allem die Errettung von Familienangehörigen, das beschäftigt viele. Und ich finde es gut, denn es ist etwas, was uns auch aufgetragen ist. Stellen wir uns mal die Situation vor, ich, du, wir beten schon sehr, sehr lang für jemanden ganz Spezielles. Vielleicht fällt dir im Kopf jemanden ein, wo du sagst, ja, für die Person bete ich schon ziemlich lange. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da kann es natürlich sein, dass die Jahre ins Land ziehen und nichts passiert. Und gerade bei dem Thema Rettung für Familienangehörige habe ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte das bewirken? Das könnte natürlich demotivieren, menschlich betrachtet, dass man sagt, scheinbar passiert da überhaupt nichts. Doch man muss auch betonen, das ist so ein Thema, da geht es ja um den freien Willen des Menschen, für den du betest. Das heißt, Gott wird nicht den freien Willen ignorieren, nur weil du für jemanden beständig betest, sondern auch diese Person hat das Recht, so wie du es einst hattest, sich selbst zu entscheiden. Und da fiel mir eine Stelle ein, dennoch sollen wir die Verlorenen beten, das sagt uns nämlich die Bibel, also unabhängig davon, ob wirklich etwas auch für uns sichtbar passiert, nämlich in 1. Timotheus 2, 1 und 4. So ermahne ich euch nun, dass vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringen für alle Menschen. Und dann Vers 4, welcher will, also in Klammer Gott, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ermahnt uns sogar beständig, wie wir es ja meinen, ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen, also beständiges Beten, es zu tun, weiterzuführen und bei allen Menschen, das inkludiert natürlich auch Familienangehörige. Das heißt, diese Aufforderung in der Bibel ist schon da sogar deutlich, deutlich breiter, da geht es um alle Menschen, aber ich denke, klar, für uns in unserem Alltag ist es natürlich so, Familienangehörige liegen uns am nächsten. Das heißt, wenn ihr euch fragt, ist es denn richtig? Antwort ja. Ist es richtig, auch weiterzumachen? Antwort absolut ja. Es ist ja der Wille des Herrn, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, dieses Thema Wille, da könnte man auch rumdrehen und könnte sagen, ja, Moment einmal, wenn das doch der Wille des Herrn ist, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, da würde ich jetzt so, sehe ich schon eine Diskussion mit einem ungläubigen Freund vor mir, der würde sagen, ja, wenn das der Wille des Herrn ist, kann er das denn nicht? Dann soll er es mir doch einfach zeigen. Dann soll er doch einfach sagen, hier bin ich, dann ist doch alles klar, es ist ja sein Wille. Aber da muss man aufpassen, denn auch da kommen wir zu dem Thema beständiges Gebet. Stellen wir uns mal ein Bild vor. Du befindest dich auf hoher See, in einem Schiff, um dich rum, alles ruhig, es ist angenehm, das Meer, du genießt es und plötzlich siehst du ein Boot vor dir. In diesem Boot sitzt ein Mensch. Und du siehst, dieses Boot, das hat durchaus eine gefährliche Neigung. Woher kommt's? Vermutlich läuft Wasser in dieses Boot. Jetzt ist die richtige Reaktion natürlich in dem Moment, du sitzt ja auf einem sicheren Boot, es geht dir gut, du willst helfen. Also sagst du, okay, ich schmeiße dieser Person einen Rettungsring, ein Seil hin, damit die Person zu mir an Bord kommen kann. Aber Die entscheidende Sache an dieser Geschichte ist, dass derjenige, der an diesem Boot sitzt, das zu sinken droht, es auch möchte. Das heißt, er muss dieses Seil, diesen Rettungsring greifen, damit er überhaupt zu dir ins Boot kommen kann. Und da ist genau das gemeint, was wir in Vers lesen, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte es, aber er akzeptiert den freien Willen. Und genauso wie dieser Mensch in diesem Boot, der sich entscheiden muss, greife ich dieses Rettungsseil, greife ich diesen Rettungsring, so ist es auch mit diesem Willen Gottes. Der Wille, der ist da, aber der freie Wille des Menschen, der wird respektiert. Ja, das zu dem Gedanken Rettung von Familienangehörigen. Das heißt, für denjenigen von uns, die dafür beständig beten und vielleicht nichts passiert, habt im Hinterkopf, es ist der freie Wille des Menschen, der immer noch von Gott respektiert wird. Wir dürfen aber wissen, es ist Gottes Wille, beständig für ihn zu beten. Und es ist Gottes Wille, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das heißt, er tut auch weiterhin Dinge, die das fördern. Aber die Entscheidung kommt letztendlich von der Person alleine. Ja, man könnte sich jetzt auch fragen, wie lange ist denn eigentlich beständiges Beten? Was würdet ihr sagen? Wie lange ist beständig? Immer. Ja, immer ist gut, weil beständig wäre richtig. Ist immer. In der Umfrage habe ich das auch gefragt. Ja, wie lange ist denn eigentlich beständig? Oder wie lange da die Leute schon beten? Und auch hier haben wir Ergebnisse, wie das aussehen kann. Ja, die meisten geben an Jahre. Und Jahre, das ist lang, vor allem wenn wir in unserer menschlichen Dimension denken, jahrelang für etwas zu beten. Für dasselbe vielleicht teilweise demotiviert zu werden und dann enttäuscht zu sein, vielleicht auch möglicherweise. Einer gab sogar an Jahrzehnte, Monate, Wochen, Tage, also all das gibt es, aber der Häufung eben bei Jahre. Also das sieht man auch, wenn du jetzt vielleicht schon für etwas betest, Monate, dann lass dich motivieren. Es gibt andere, die beten schon Jahre für etwas und sie bleiben beständig dabei. Und jetzt die spannende Frage. Jetzt sagen wir, beständiges Beten heißt immer beten. Jetzt wäre ich derjenige, der fragt, ja, wo steht es denn in der Bibel? Fällt ihm jemand ein, vielleicht ein Gedanke, wo er sagt, jawohl, da kommt das vor in der Bibel, dass man beständig beten soll. Also wir haben die eine Stelle schon betrachtet, aber da steht es ja nicht wörtlich drin. Wo sehen wir das denn noch in der Bibel? Fällt da jemand was ein? Nicht? Dann? Ja.
Wie heißt sie wieder? Die Hanna, die im Tempel.
Sie betet auch beständig, ja. Ja.
Mit Beten und Fasten Tag und Nacht, so ähnlich heißt es.
Ja, genau richtig. Auch sie hat beständig gebetet. Da sehen wir jetzt nicht die Aufforderung direkt, aber sie hat es getan, genau, ja. Wir kennen auch eine andere Bibelstelle und die möchten wir uns heute nämlich noch ein bisschen vertiefend anschauen. Und das ist eben die Stelle, die vor der Stelle vorkommt, die Rainer gelesen hat, nämlich Lukas 18, 1-8. Wir möchten sie mal gemeinsam lesen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht, danach sprach er aber bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Ja, das ist ein Gleichnis, das wir eben vor dem doch etwas bekannteren Gleichnis lesen, nämlich vom Zöllner und Pharisäer. Als ich es jetzt im Letzten gelesen habe, habe ich gedacht, ist mir gar nicht so präsent gewesen, dieses Gleichnis. Und deswegen wollte ich es ganz bewusst nochmal rausgreifen, weil wir hier eine Situation haben, die vielleicht auch euch erstmal sagt, ah, okay, ein Gleichnis, das ich nicht so häufig gehört habe, aber das uns sehr, sehr, sehr viel zu sagen hat. Ja, was lesen wir denn in diesem Gleichnis? Das Erste, die Antwort darauf, ob es richtig ist, beständig bei etwas zu bleiben. Man könnte ja auch salopp sagen, ja, also wenn ich einmal was zu Gott gesagt habe, dann hat er sich das ja gemerkt. Ja, das ist ja nicht so, dass er es vergessen würde. Aber nein, wir werden aufgefordert dazu, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Das heißt, der Sinn des Gleichnisses, und das ist wichtig, um auch den restlichen Kontext zu sehen, ist, es geht in diesem Gleichnis darum zu lernen, dass es sinnvoll ist, beständig zu beten. Für dieselbe Sache, ganz, ganz wichtig, auch das, also nicht beständig zu beten, auch für unterschiedliche Dinge, auch das ist richtig und gut, aber auch ganz besonders für dieselbe Sache beständig zu beten. Und es gibt keinen Zeitpunkt, an dem die Beständigkeit grundsätzlich enden soll. Natürlich, wenn wir eine Gebetserhörung haben, dann ist, denke ich, das beständige Danken dasjenige, was uns weiter beschäftigen sollte. Aber es gibt jetzt keinen konkreten Zeitpunkt, wo der Herr sagt, nach 10-mal sollst du dann auch aufhören. Ja, gehen wir mal ein bisschen in das Gleichnis rein. Was sehen wir denn hier? Wir sehen hier einen Richter, der Gott nicht fürchtete. Ein Richter also war jemand, der eigentlich für Gerechtigkeit Sinn stehen sollte. Denn so hoffe ich es zumindest, dass Richter eigentlich Menschen sind, die sagen, ich möchte Gerechtigkeit herstellen. Bei diesem Richter sehen wir es, er wollte es eigentlich nicht. Zumindest nicht bei der Witwe. Wahrscheinlich war sie ihm zu arm, zu unbedeutend, hatte wahrscheinlich anderes, Besseres zu tun. Und deswegen hat er, obwohl er wusste, er zweifelt das ja nicht an, das lesen wir hier nicht, dass es Gerechtigkeit hergestellt werden muss, wollte er nicht helfen. Und das Entscheidende ist, ich denke, das ist auch der Grund, er fürchtete Gott nicht. Er sah sich in seinem Amt gar nicht vor Gott verantwortlich und auch vor keinem Menschen. Das ist dieser Richter, den wir hier haben, der in seinem Beruf eigentlich unnütz ist. Dann haben wir die Witwe. Die Witwe, die ja in der damaligen Gesellschaft definitiv nicht auf der besten Position stand, denn wir wissen ja, es war eine männlich dominierte Gesellschaft, sodass sie als Witwe eigentlich es sehr, sehr schwer hatte, da auch ja, ihr Recht zu bekommen, durchzukommen, gehört zu werden und vor allem auch einen Vertreter zu finden, denn eigentlich wäre es die Aufgabe ihres Mannes gewesen, den sie ja nicht mehr hatte. Aber sie entscheidet sich, sie geht zu diesem Richter, der ihr dieses Recht menschlich verschaffen kann und sie fordert es gegenüber dem Widersacher, will sie Recht bekommen, und sie fordert es beständig. Ja, sie hätte jetzt auch sagen können, okay, der Richter, der hat nicht auf mich gehört, ich war 5-mal dort, er hört nicht auf mich, jetzt gebe ich auf, jetzt lasse ich sein, das tut sie nicht. Sie macht beständig weiter. Sie hört nicht auf, sie will ihr Recht haben und sie weiß, dieser Richter kann ihr dieses Recht verschaffen. Ja, vielleicht ist es euch nicht so gegangen, dass ihr jetzt sagt, okay, eine Ungerechtigkeit ist mir widerfahren, wo ich Recht haben möchte, wo ihr sagt, da kann ich mich direkt mit der Witwe identifizieren. Denn ich denke mir, also ich weiß es nicht genau, wir sehen es hier auch nicht, worum es eigentlich ging. Es könnte zum Beispiel sein, dass es um einen Erbteil ging, den sie eigentlich hätte bekommen sollen, der ihr aber nicht zugeteilt wurde. Oder dass es um ein anderes Recht ging, was sie ja in Anspruch hätte nehmen können, vermutlich wahrscheinlich tatsächlich um Besitz. Und das hat sie nicht bekommen. Vielleicht sagst du jetzt, das ist nicht meine Situation. Aber wir sollen auch hier lernen, es geht darum, beständig zu sein. Sie geht immer wieder zum Richter, sie will dieses Recht auch dann bekommen. Ja, dann sehen wir die Dauer. Er wollte lange nicht. Wir wissen jetzt nicht genau, wie lange, wir wissen nur, es war lange, die es nicht wollte. Das ist auch, denke ich, ganz bewusst, dass man hier keinen Zeitraum angibt, nicht, dass dann am Ende abgeleitet werden würde, naja, da nach 10 Monaten ist dann Schluss, sondern es ist einfach ein Zeitraum lange. Ja, also die Witwe bleibt beständig dabei und sie wird immer wieder zu ihm kommen und sagen, hey, schaff mir Recht, du weißt es, ja, und er will es doch nicht. Allerdings kommt dann dieser Wendepunkt. Er sagt, ja gut, die Witwe, die macht mir Mühe, ich will ihr Recht schaffen. Weil, wir würden sagen, er irgendwann genervt war von ihr oder sich gedacht hat, dann hört es wenigstens auf, weil sie kommt ja immer wieder zu mir. Vielleicht haben es auch andere langsam mitbekommen, wir wissen in der Stelle nicht, aber wir wissen, die Witwe hat ihm Mühe gemacht. Das ist die Situation, in der wir sind. Die Witwe beständig zum Richter gegangen, hat beständig ihr Leid vorgetragen, die Forderung gestellt und diese Beständigkeit hat bewirkt, dass der Richter, der eigentlich gar nicht wollte und bei weitem nicht Gott fürchtete oder vor Menschen Respekt hatte, tatsächlich das getan hat. Und ab Vers 6 dreht sich die Sache und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Also wir sollen hören darauf. Ich bin davon überzeugt, wir sollen nicht handeln wie der gerechte Richter oder uns ein Beispiel nehmen am gerechten Richter, sondern wir sollen lernen daraus, dass selbst die Ungerechten bei Beständigkeit das irgendwann tun, was man fordert. Und hier lesen wir dann eben, Gott aber, also das Gegenteil, Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Also wenn es der ungerechte Richter schon tut, dürfen wir es lernen, auch Gott tut das. Ja, wie gesagt, hier geht es jetzt direkt um eine Ungerechtigkeit, aber da möchte ich auch nochmal auf Vers 1 verweisen. Das Gleichnis an sich ist eine allgemeine Darstellung. Nötig ist, alle Zeit zu beten, so lesen wir es in Vers 1. Ja, er wird ihnen sogar schnell Recht schaffen, auch das lesen wir. Das heißt, auch die Dauer wird uns eigentlich schon angegeben. Wie schnell geht das eigentlich? Ja, es geht schnell. Und das heißt, in Gottes Augen ist das, worum wir bitten, eigentlich genau der richtigen Zeit erledigt, auch wenn es uns manchmal sehr, sehr lange vorkommt. Dann gibt es noch einen Abschluss in diesem Gleichnis, der Blick nach vorne. Ich fand fast schon, das Gleichnis hat ein bisschen abrupt geendet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch auf Erden solchen Glauben finden. Es scheint irgendwie fast nicht reinzupassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann denke ich, so war es mein Verständnis und meine Erkenntnis, dass es auch ein Hinweis darauf ist, wie es in der letzten Zeit sein wird mit dem Durchhalten, mit dem Glauben. Denn unsere Gesellschaft hat sich sehr, sehr verändert. Also ich habe es selber nicht mehr erlebt, aber ich weiß natürlich, wie es gewesen sein muss. Es ist eher die Generation jetzt meiner Eltern. Aber wenn man einen Brief geschrieben hat, weil man ein Anliegen hatte, dann hat man das losgeschickt, hat gewusst, 3 Tage, dann ist es dort, dann wird es gelesen. Dann hat es wahrscheinlich noch 2 Tage, 3 Tage gedauert, bis es beantwortet wird. Dann wird es wieder an die Post getan, dann nochmal 3 Tage, bis es bei mir ist. Also alles deutlich länger. Wir leben heute in einer anderen Zeit, wo es so ist, dass wir ja dieses On-Demand, also alles auf Nachfrage, alles direkt bekommen. Eine E-Mail schreiben, wir wissen, innerhalb von Sekunden ist es beim Empfänger, dann soll er es auch gefälligst lesen, schließlich hat er es ja schon, und dann innerhalb von 4 Stunden bitte dann auch die Antwort, weil sonst gehen wir davon aus, dass es nicht gelesen wurde oder zumindest nicht beantwortet werden möchte. Und ja, das ist unsere Gesellschaft, wir sind deutlich, deutlich schnelllebiger, deutlich in der Erwartungshaltung, dass ja alles dann auch da ist, wenn wir es brauchen. Und hier geht es um eine Zeit, in der der Menschensohn kommen wird. Also im Prinzip die Zeit, in der wir leben, die letzte Zeit. Und ich vermute, das ist der Hinweis darauf, dass es auch heißt, gibt es denn dann noch solche Gläubigen, die wirklich beharrlich, beständig beten, die wirklich das aushalten, die daran bleiben, oder hat sich die Gesellschaft so verändert und ist das etwas ein Effekt, dass wir immer mehr denken, wenn es nicht gleich passiert, dann hat es auch keinen Sinn, es weiterzutreiben. Von daher denke ich auch ganz besonders für uns heute in unserer Zeit eine Aufforderung zur Beständigkeit, eine Warnung, dass das auch ein Zeichen ist von unserem Glauben. Ja, ich komme nun langsam zum Ende und möchte auch noch einen Gedanken dazugeben, den ich denke, das auch mit inkludiert, nämlich das Thema, was ist denn, wenn ich jetzt davon betroffen bin? Ja, ich weiß, Beten ist wichtig, beständiges Beten ist wichtig, das habe ich alles verstanden, aber mir fehlt die Kraft. Mir fehlt vielleicht auch die Motivation. Und ich habe da ein gutes Zitat gefunden von Spurgeon, das mir jetzt rausgeflogen ist, dann lese ich es vor. Spurgeon sagte einmal, wir sollen beten, wenn wir in einer Gebetsstimmung sind, denn es wäre Sünde, eine so gute Gelegenheit zu versäumen. Und wir sollen beten, wenn wir nicht in der rechten Stimmung sind, denn es wäre gefährlich, in einem so ungesunden Zustand zu verharren. Was sagt Spurgeon hier? Er sagt, Wenn du in einer Stimmung bist, wo es darum geht, dass du sehr gut beten kannst, wo du sagst, jawohl, ich bin motiviert, dann tu es, denn es wäre eine Sünde, eine so gute Gelegenheit zu verpassen. Wenn du allerdings in einer Situation bist, wo du sagst, ich bin nicht in der rechten Stimmung, ich habe vielleicht keine Kraft, mich belastet so viel, dann tu es erst recht, denn es wäre gefährlich, in einem so ungesunden Zustand zu verharren. Also was fasst hier Spurgeon aus meiner Sicht sehr gut zusammen und auch aus biblischem Fundierten, tu es immer. Wenn es dir danach ist, tu es und ganz besonders tu es dann, wenn es dir auch nicht danach ist. So. Da ist es, genau. Und dann kommen wir noch zu den Faziten für heute. Ja, das erste Fazit ist, fühlst du dich manchmal wie die Witwe? Also worum geht es heute? Was solltest du heute mitnehmen? Wenn du dich wie die Witwe fühlst, dann gib nicht auf. Gott kümmert sich gerade um die, die in der Welt als schwach angesehen werden. Ja, wenn es so scheint, dass dein Gebet nicht erhört wird, bleibe dran, denke an das gehörte Gleichnis. Gott fordert dich heute auf, beständig mit deinen Anliegen im Gebet zu sein. Du wirst Wunder erleben. Auch das dürfen wir daraus lesen. Und wann handelt Gott? Gott handelt dann, wenn es richtig ist. Er verspricht sogar, dass es schnell sein wird. Auch das durften wir im Gleichnis lesen. Aber manchmal kommt es uns viel länger vor, als es wirklich ist. Auch das eine Zusage, die wir aus diesem Gleichnis lesen dürfen. Genau, dann an dieser Stelle denke, wir haben viel zum Nachdenken und möchte das mit einem Amen beenden. Thank you.